Grüß Gott und herzlich willkommen auf KTV zur Stunde der Seelsorge. Besonders begrüßen darf ich Pater Karl Weiler, den Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke Missio in Österreich. Pater Karl, dann sind wir gleich mal in Österreich. Am 10. Juni hat ja dieses Land ein Amoklauf schockiert. Das ist die schlimmste Amoktat, die Österreich jemals erlebt hat. In der steirischen Hauptstadt Graz betrat ein junger Mann sein ehemaliges Gymnasium, erschoss 9 Jugendliche, eine ehemalige Lehrerin und danach auch sich selbst. Damit steht Graz in dieser traurigen Tradition von Städten wie Erfurt in Thüringen. 2002 tötete ein ehemaliger Schüler an seiner ehemaligen Schule 14 Erwachsene, 2 Schüler. Oder Winnenden in Baden-Württemberg 2009 erschießt ein 17-Jähriger 9 Schüler, 3 Lehrerinnen und auf der Flucht noch 3 Passanten und dann auch sich selber. Am Anfang war da nur Schockstarre, Sprachlosigkeit, nicht nur in Österreich, Pater Karl, sondern bei uns allen.
Also man kann auf sowas ja nicht anders reagieren als mit Entsetzen, mit Unverständnis, fast mit Verzweiflung. Mich treffen solche Sachen besonders schwer, weil ich als Priester ganz jung in meinem Priestertum Eltern mal die Nachricht bringen musste, dass ihr Sohn, ihr 18-jähriger Sohn, tödlich verunglückt ist. Ich bin mit den Polizeibeamten zu denen hingefahren und musste denen sagen, dass ihr Sohn nicht mehr lebt, dass der in der Nacht verunglückt war. Und das ist unvergesslich. Da kann man nur, das war ein Unfall. Aber es ist unvergesslich. Und ich denke dann immer nicht nur an die Getöteten, sondern auch an das, was mit den Verwandten, mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit den Freunden von diesen jungen Menschen hier passiert, was das bedeuten muss, dass man ein Kind verliert auf eine so irre und unnötige und absurde Weise, dass es überhaupt so etwas gibt wie eine solche Gewalteruption. Also da sind wir als Christen jetzt wieder vor dem Mysterium Iniquitatis, vor dem Geheimnis des Bösen, auf das es keine andere Antwort gibt, als dass es letztlich eine Erlösung gibt, die über dieses Irdische hinausgeht. Aber im Irdischen kann man sowas nicht erklären. Man kann nur entsetzt sein, man kann schweigen und mittrauern, man kann beten. Wir haben sofort bei der Mittagsmesse dann auch gebetet, selbstverständlich. Es haben viele Gottesdienste auch stattgefunden, was auch wieder dann, wo ein Positives dabei war, wo man dann auch sieht, also dass sowas unerklärlich Entsetzliches dann die Leute doch auch auf das Letzte verweist, nämlich auf Gott, ja, den wir brauchen auch dann letztlich zur Bewältigung von solchen Situationen. Also ganz, ganz schrecklich. Sehr schön habe ich gefunden, dass auch der Heilige Vater, das Papst Leo der 14. auch darauf Bezug genommen hat und das auch erwähnt hat. Das hat, glaube ich, auch sehr getröstet, weil, wie du gesagt hast, wir haben in Österreich einen Amoklauf, eine Gewalttat in diesem Ausmaß noch nie erlebt.
Wenn man die Notfallseelsorge gehört hat, die man zunächst interviewt hat, die haben dann gesagt, jetzt heißt es einfach da sein, zusammenstehen und wie du schon gesagt hast, für uns Gläubige bedeutet es auch füreinander beten. Papst Leo hat ja dann schon am Tag später gesagt, ich versichere mein Gebet für die Opfer der Tragödie, die sich an der Schule in Graz ereignet hat. Ich bin den Familien, den Lehrkräften und den Mitschülern nahe. Der Herr nehme diese, seine Kinder, in seinen Frieden auf. Pater Karl, dann gab es ja in Österreich eine 3-tägige Staatstrauer. Der Abschluss fand im Wiener Stephansdom statt. Viele Schüler waren da, junge Leute waren da, Einsatzkräfte der Polizei waren da, der Rettung aus Graz waren da, Vertreter aus der Politik, natürlich Bundespräsident van der Bellen, Bundeskanzler Stocker heißt er in Österreich. Dann war auch ein Imam da, weil es offensichtlich auch muslimische Opfer gab. Und der apostolische Administrator der Erzdiözese Wien, Josef Grünwiedel, sagte, doch die Wunden, die der schreckliche Amoklauf in den Familien, bei den Freunden, Lehrern, der Opfer und bei sehr vielen Menschen aufgerissen haben, diese Wunden bleiben. Gott sei aber da, um in unsere Dunkelheit ein Licht der Hoffnung zu bringen. Also Sprachlosigkeit, füreinander da sein, zusammenstehen, Hoffnung aber auch, Gott lasse uns im Leiden nicht im Stich, nicht in der Verzweiflung, nicht im leisen Weinen, wenn wir unsere Klagen und unseren Schmerz hinausschreien, Pater Karl.
Ich konnte damals, wie ich den Eltern die Nachricht gebracht habe, dass ihr 18-jähriger Sohn kurz nach der Matura bei einer Maturafeier tödlich verunglückt ist, auch nichts anderes als schweigen. Das waren Eltern, die Gott sei Dank gläubig waren und das hat mich nachhaltig geprägt eben, weil dann alle Theologie, ich habe über Sühne, Kreuz und so weiter geschrieben, ich glaube fest an das ewige Leben, weil das alles dann verstummen muss im Letzten vor dem Mysterium jetzt eben, dass hier etwas Rätselhaftes, Unerklärliches da ist. Ich habe das live mitbekommen, ich war gerade beim Josef Grünwiedel, wir haben derzeit ja keinen Erzbischof, weil Kardinal Schönborn mit dem 80. Geburtstag im Jänner nicht mehr Erzbischof ist. Also wir warten auf einen neuen Erzbischof in Wien und ich war gerade beim apostolischen Administrator, wie die Bundesregierung gebeten hat, dann einen, also wie der Anruf kam, oder hat mir das erzählt eben jetzt. Und das ist auch wieder interessant, dass danach die Politik plötzlich sich an die Kirche wendet, an die Religion wendet, weil sie eben auch erkennen, dass wir für die Bewältigung einer solchen Situation den Blick in die Transzendenz, also auf das Göttliche, auf das, also für uns eben jetzt auf Gott, der uns liebt und der uns erlöst und der auch einen Trost für uns hat. Der Josef Grünwiedel, unser apostolischer Administrator, der einen sehr guten Job macht, der Josef Grünwiedel hat auch darauf hingewiesen, dass diese Wunden eben immer bleiben. Ich meine, das kennen wir ja schon bei ganz, unter Anführungszeichen, normalen Verlusten, wenn jemand in der Familie stirbt, ja, Großmutter und so weiter. Also, dass da eine Wunde einfach entsteht, dass Trauer entsteht. Das hat dann psychologische Etappen auch, wie die Psychologie sagt. Da gibt es Trauerphasen, die intensiv sind, die schwächen sich dann ab. Also wenn jemand gestorben ist, jemand lieber, der Ehemann, Ehefrau, und man ist eben nach 3 Jahren nicht mehr in solcher Trauer wie eben nach dem Tod, dann ist das ganz normal. Aber es bleibt immer etwas da. Also mein Vater ist mittlerweile schon vor 15 Jahren gestorben, aber es ist immer eine Leere da, es ist immer irgendwas da. Wenn ich Erinnerungen dann abrufe, dann kommt natürlich wieder der Schmerz. Also die Wunde bleibt immer, die Wunde über den Verlust. Und hier muss man sich vorstellen, das waren junge Menschen und Lehrer, ja, die eben hier getötet worden sind. Und jetzt müssen da die Geschwister, die Eltern, die Verwandten müssen mit dem jetzt eben leben. Wie ich Pfarrer war, hatte ich auch einen Burschen, der mit seiner Freundin tödlich verunglückt war, direkt in der Nähe von dort, wo er gewohnt hat, in meiner Filiale in Ziegenfeld. Da steht auch ein Kreuz noch dort an der Straßenstelle, wo er abgeschossen worden ist von einem Autofahrer mit dem Motorrad. Und die Familie ist jetzt, das ist jetzt fast 40 Jahre her, also 35 Jahre her ungefähr, aber die Familie hat immer noch, ja, also was ist mit dem Roman? Also das ist wirklich etwas, was bleibt und deshalb, vielleicht muss ich jetzt so fromm jetzt eben schließen, meine Stellungnahme dazu. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir für die Verstorbenen beten. Es ist wichtig, noch wichtiger, glaube ich, in dem Fall, dass wir für die Verwandten und Angehörigen beten, dass sie nicht eben jetzt mit einer dauerhaften Beschädigung durchs Leben gehen. Die Wunden bleiben, aber dass diese Wunden heilen, so gut es eben geht. Und vor allem, dass sich ihre Perspektive öffnet. Ich weiß nicht, wie gläubig die alle jetzt eben waren, aber dass sich ihre Perspektive öffnet, weil eine letzte Antwort auf sowas Sinnloses, ja, gibt nur jetzt eben der sinnlose Tod Christi, der dann in der Sinnhaftigkeit der Auferstehung gemündet hat.
Pater Karl, auch wir waren jetzt in dieser Sendung gleich bei Gott, dass wir Zuflucht bei Gott finden, dass wir Zuflucht bei Gott suchen, dass wir Gott alles übergeben, dass wir ihn um seinen Beistand bitten. Aber spätestens jetzt haben ja viele dann auch die Frage, durch so eine brutale Tat ist ja vielen Menschen Leid zugefügt worden an Seele, Leib und Geist, sind aus dem Leben gerissen worden, Jugendliche. Diese Frage dann immer, wie kann Gott sowas zulassen? Wie kann Gott zulassen, dass Kinder verhungern, dass es überhaupt Kriege gibt, dass so etwas passieren kann? Gibt es denn Gott überhaupt?
Also die DOTC-Frage stellt sich immer. Ja. In dem Fall ist es menschenverursachtes Leid. wo es eine gewisse Rationalität gibt, denn nicht Gott ist daran schuld, sondern da ist konkret ein Mensch daran schuld. Und da ist ein Beziehungsfeld auch schuld, das diesen jungen Mann vielleicht so beschädigt hat, dass er dann zu so etwas gekommen ist, dass er so einen Amoklauf gemacht hat. Also da sollte man nicht gleich immer dem lieben Gott den Vorwurf dafür machen, sondern einmal bei sich selber anfangen, nämlich bei uns Menschen. Wir sind es, die das meiste Leid in dieser Welt verursachen durch Kriege. Wir haben im Augenblick brandgefährliche Situationen in der ganzen Welt und nicht nur durch die Konflikte, die uns ins Haus geliefert werden über die Medien. Wir von den päpstlichen Missionswerken kriegen noch viel mehr mit, was es da an Bösartigkeit, menschgemachter Bösartigkeit in dieser Welt heute gibt, von Christenverfolgung ganz zu schweigen, wo die Medien ja überhaupt nichts bringen. Wann in Nigeria 200 Christen umgebracht werden, wie das Anfang Juni gewesen ist, hast du hier überhaupt keine Nachrichten davon. Also entschuldigen, wenn ich da ein bisschen jetzt rausrede aus dem Ganzen. Also die DRDC-Frage ist eine große Frage, das ist ganz klar. Ja. Aber die Wirklichkeit ist eben auch, die Faktizität ist, dass wir in einem sehr unabgeschlossenen Schöpfungsprozess jetzt eben sind, wo sich eine letzte Sinnhaftigkeit auch nicht wirklich zusagt, weil wir werden ins Leben gesetzt, um zu sterben. Ja, und der Tod ist von Gott nicht gewollt, sagt uns die Bibel. Also wir sind in einem Mysterium drinnen, wo das Böse manchmal sich mit einer dämonisch hässlichen Fratze jetzt eben zeigt, wie hier in Graz. Aber es ist einfach auch da, diese Unvollkommenheiten, dass wir Krankheit haben, dass wir Leiden haben und jeder von uns altert und wird damit sterben. Das ist, wir sind in einer sehr, sehr unvollkommenen, unvollendeten Schöpfung, die Gott so nicht gewollt hat. Das steht auch in der Bibel. Denn alles, was er gemacht hat, ist gut. Und die Gott auch so nicht enden lassen will. Das steht auch in der Bibel. Er wird einmal, 1 Korinther 15, er wird einmal alles in allem sein. Ja, und wir gehen jetzt eben durch ein Tal der Tränen. Manchmal ist es weniger tränenreich, aber es kommt dauernd irgendwas daher und dann durch einen solchen Amoklauf wird man wieder plötzlich gefordert, die ganze Sinnhaftigkeit zu durchdenken. Aber es ist im Prinzip alles unter Fragezeichen, was wir hier haben, weil diese Schöpfung nicht vollendet ist. Sie seufzt und stöhnt unter Geburtswehen. Das sagt Paulus. Und das Letzte, jetzt bin ich wieder ganz fromm, ja, weil es keine andere Lösung gibt, weil es keine andere Antwort gibt. Das Letzte ist eine große Glückseligkeit, die Gott uns in der Gemeinschaft seines dreifaltigen Lebens bereiten möchte.
Diese dreitägige Staatstrauer wurde ja mit dem Gottesdienst im Wiener Stephansdom abgeschlossen. Die Predigt oder die Schriftbetrachtung hielt der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner aus Salzburg. Er hat ja so Worte gefunden wie, jetzt heißt es, einer trage des anderen Last. Wir haben eine gemeinsame Aufgabe und Verantwortung für das Gelingen von Leben neu gespürt. Und er hat ja dann auch den deutschen Bischof Joachim Wanke zitiert, der die Werke der Barmherzigkeit ins alltägliche Miteinander übersetzt hat. Ja. Und jetzt geht es darum, den Menschen, besonders den Leidenden und Trauenden zuzusprechen. Und das sind jetzt eben Worte von Wanke. Ich höre dir zu, ich rede gut über dich, ich teile mit dir, ich trage deine Last, ich gehe ein Stück mit dir, ich bete für dich. Die christliche Antwort in der Sprachlosigkeit, ich sage es nochmal, dann auch zusammenstehen, füreinander da sein, zusammenstehen, füreinander beten. Das ist unsere Antwort.
Also ich habe mir die Predigt vom Erzbischof Lackner angehört, der ganz großartig ist, Franziskaner, war übrigens auch Professor an unserer Hochschule und liebt die Philosophie. Josef Grünwiedel, ganz richtige Worte, auch die anderen, ich habe das sehr berührend gefunden. Bei mir bleibt nur immer trotzdem ein Defizit, dass man eigentlich darüber nicht reden kann, weil es ist etwas so Unfassliches und auch die Lösungen, die dann kommen, die wichtig sind, das ist richtig, dass das gesagt wird, wir müssen zusammenstehen und so weiter und so fort, aber all das macht ja diese jungen Menschen nicht lebendig. All das lindert vielleicht die Trauer, ist ein positiver Seiten-Nebeneffekt, Side-Effekt, ja, dass man eben jetzt, wir haben in Graz auch ein Lichtermeer gehabt, da hat dieser Schulsprecher in Graz ganz großartig gesprochen, ein junger Mann, ja, wo man sich denkt, das ist genau eben jetzt das, wenn dann solche jungen Leute so positiv eben plötzlich erscheinen, dann ist es eben, wie ich gesagt habe, ein Nebeneffekt, der dann auch sehr viel Positives bringt. Aber es ist eben nur ein Nebeneffekt. Die eigentliche Bewältigung des Ganzen, dass hier durch die Amoklauf eines jungen Menschen der sein Leben auch noch vor sich gehabt hätte, sich dann selbst das Leben genommen hat. Also 10 Menschen in den Tod gerissen worden sind und er selber dann auch. Also das ist so unaussprechlich, dass es nachher diese guten Wirkungen hat. Eben, das sind gute Nebeneffekte des Ganzen. Aber der eigentliche Effekt der Lösung des Ganzen ist letztlich, ich bin jetzt wieder fromm, ich ende wieder ganz super fromm, ja, weil es eben genau das ist, was die christliche Botschaft ist. Also der eigentliche Effekt ist, dass wir alle daran denken sollen, unser Ziel ist nicht dieses Leben, sondern ist ein Leben in der Ewigkeit. Unsere Heimat ist im Himmel. Und deshalb das Gebet für die Verstorbenen ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was wir tun sollten.
Die Schülerin Fatlume, habe ich gelesen, eine Überlebende des Amoklaufs in Graz, hat bei einer Gedenkfeier, vielleicht die gleiche, die du eben erwähnt hast, gesagt, Hass hat hier keinen Platz. Nicht an unserer Schule, nicht in dieser Stadt, nicht in Graz, nicht in Österreich, nicht auf dieser Welt, nicht in unseren Herzen. Starke Worte nach so einer Tat.
Ja, also absolut super gut. Ja, nur Hass beginnt beim nächsten Streit, beim nächsten Zwist, bei der nächsten Eifersucht und so weiter und so fort im kleinen Bereich. Solche Ermutigungsparolen haben eben die den Sinn zu ermutigen, dann auch Pfosten einzuschlagen, des Verhaltens sollens, ja. Faktisch aber sind wir unter der Erbsünde. Das heißt, es wird wieder Amokläufe geben, es wird wieder Gewalttaten geben und so weiter. Die ganze Geschichte setzt sich fort, weil wir eben in einem unabgeschlossenen Prozess sind. Es ist gut, wenn man da auf Stopp drückt bei so einer Tragödie und dann diese Schülerin, der Schulsprecher und so weiter. Das ist so, wie wenn der Papst, auch, ich muss es auch auf den Papst sagen, wenn der Papst sagt, Papst Leo, Papst Franziskus, nie wieder Krieg, Heiliger Johannes Paul II, nie wieder Krieg. Das sind Appelle, die appellieren jetzt eben an unsere Freiheit, aber faktisch sind wir in einem Milieu der Erbsündlichkeit, wo das Ganze also sich fortsetzen wird praktisch. Und deshalb ist das Allerwichtigste, glaube ich, was die Kirche anbieten kann, ist eben diese Kraft, die Gott gibt. Das ist die Gnade, das ist die Sakramente, das sind jetzt eben, das sind durch die Gebete die Vermittlung hin zu Gott, damit wir von ihm die Kraft bekommen, so zu lieben, wie wir es nicht können. Wir stehen unter dem Gesetz der Erbsünde, wie Paulus in Römer 5, Vers 7 sagt, alle haben gesündigt und alle sündigen. Ja, auch das ist eben das Entscheidende, das ist dann die Sinnhaftigkeit auch des Christentums, dass es gekommen ist, um uns Hilfe zu geben, gegen diesen Hass zu widerstehen. Parolen, nie wieder Hass und wir lassen uns davon nicht, sind absolut positiv. Ich spreche nicht dagegen, aber wir müssen das Proprium des Christlichen auch in dieser Situation jetzt einfach bringen. Docke bei Gott an, weil du wirst es im Kleinen und im Großen nicht schaffen, ja, so zu lieben, wie du eigentlich möchtest. Du bist zur Liebe berufen, aber du unterliegst einer Gebrechlichkeit der Sünde, wir nennen das Erbsünde, die dich eben hilfsbedürftig macht, damit du eben nicht hast, damit du eben dem Bösen das Gute entgegensetzen kannst.
Johannes Paul II. Hat ja so diesen Dreh gehabt, je mehr bei dieser Frage des Leides in der Welt, je mehr sich die Menschheit von Gott entfernt, desto mehr stellt sie sich jetzt schon unter das Gericht Gottes.
Ja, also was soll ich dazu sagen? Also ich glaube auch, man muss natürlich sagen, also wenn man jetzt diese Vorstellung hat, jetzt wären alle brave Katholiken, ja, also alle 8 Milliarden Menschen werden brave Katholiken, würde es dann keinen Streit mehr geben, würde es dann keinen Zank mehr geben oder sind jetzt eben Christen automatisch geschützt davor, Böses zu tun? Man muss sagen, nein, ja, weil wir zwar die Tilgung durch die Erbsünde der Taufe haben, aber es bleibt in uns etwas zurück, wo eben das Böse ansetzen kann, die Versuchung, wo wir eben gegen das handeln, wie Gott uns geschaffen hat, gegen unsere Urveranlagung, die Gott uns gegeben hat. Denn Genesis 1, ja, 6. Schöpfungstag, wo Gott den Menschen schafft. Es war sehr gut, ja, sehr gut, sehr gut. Ja, der Mensch sehr gut, der hat ihn gut gemacht, weil er selbst gut ist. Gott kann nur gut schaffen. Aber dann kommt durch die Freiheit des Menschen sofort im 3. Kapitel von Genesis, nicht Adam und Eva, Sündenfall, wird dort eben in einer Geschichte entfaltet jetzt eben. Dann kommt er völlig irreweise den Apfel essen wollen, den Gott verboten hat. Auf völlig irre Weise, ja, kommt dann etwas hinein in die Menschheitsgeschichte und beschreibt Genesis 3 faktisch das, was in uns ist. Wir sind verwundet durch die Erbsünde und deshalb also ist dieses Andocken eben jetzt an Gott ganz wichtig. Und wie der heilige Johannes Paul sagt, also je mehr wir uns von Gott entfernen, desto schlimmer wird es noch. Ja, das heißt also, es ist wirklich wichtig und ich ende schon wieder fromm, ja, dass wir Christen bei Gott andocken, weil wir einfach seine Gnade, seine Hilfe brauchen, um so zu sein, wie es unserem Menschsein entspricht, das Gott ja zur Liebe hin geschaffen hat.
In der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag gab es einen Beitrag, jetzt, vergangenen Sonntag, wie sicher wären die Schulkinder oder gefährlich gut vorbereitet, heißt der Vortrag, der Beitrag, und es geht um die Frage, wie sicher wären die Schulkinder vor oder bei einer Amoktat. Und ein Thema, was da angesprochen wird, dass es bei den Tätern so etwas wie Leaking gibt. Das heißt, mehr oder weniger kündigen sie so eine Tat verschlüsselt an. Entweder, dass sie irgendwie auf Rache schwören, dass sie irgendwann Macht demonstrieren wollen, dass sie über die Pläne sprechen und dass praktisch alle gefordert sind, Lehrer, Mitschüler, alle irgendwie hier sensibel zu werden. Irgendwie, dass man miteinander auch aufeinander schaut, wo sowas sein könnte.
Das ist ganz schwierig. Also ich bin ja selber Jugendseelsorger und die Jugendlichen haben so verschiedene Lebenskonzepte und Signale und Zeichen zu deuten, die dann junge Menschen geben. Das ist wirklich nicht so einfach, das Ganze. So eine Amoktat, so ein unfassliches Verbrechen, das hat ja immer so Phasen. Das heißt, die totale Betroffenheit, dann die Trauer, dann werden Schuldige gesucht, dann werden Maßnahmen beschlossen, also Waffengesetze verstärken oder irgend sowas wird bei uns gerade ja diskutiert und wird weiter diskutiert werden. Das ist alles okay. Ich muss nur leider, also ich bin ganz dafür, ja, also dass man da auch schaut, wie man psychologisch oder vielleicht gibt es da auch Kurse, wie man schaut, weil die psychologischen Abweichungen, Entschuldigung, werden nach meinem Gefühl, ich bin jetzt schon eben über 60, ich bin lange schon Beichtvater, aber die psychischen, wie soll ich sagen, Individualitäten werden immer größer, ja, und vielleicht wird man da dann eben auch Schulungen brauchen, damit man jetzt eben Depression oder eben Schizophrenie oder eben das Gefühl für Mobbing sollte dahinter gestanden sein, damit man sowas erkennt. Aber ich muss realistisch dazu sagen, also wir werden es nie ganz verhindern können. Das ist das große Problem an dem Ganzen. Also zu meinen jetzt nur mit schärferen, nur, ich sage noch einmal, ich bin ganz dafür, also dass man auch die äußeren Maßnahmen ergreift, eben auf allen Ebenen von Waffengesetzen bis jetzt eben zu diesem Leaking oder was du da genannt hast, dass man sich das anschaut, da bin ich ganz dafür. Nur, also es ist eine Utopie zu meinen, wirklich eine Utopie, weil es hier in dieser erbsündigen Welt eben nicht funktionieren wird, dass wir alle diese Dinge verhindern können. Wir müssen aber so gut wie möglich natürlich präventiv hier vorsorgen, dass so etwas nicht mehr passiert.
Gefährlich gut vorbereitet heißt der Beitrag in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag. Und da geht es auch darum, dass die Schulen jetzt natürlich überall aufrüsten werden müssen oder das zum Teil schon getan haben, was Sicherheitskonzepte betrifft, also durch bauliche Maßnahmen, Alarmsysteme, Lautsprecheranlagen, Schilder für Fluchtwege, Türen, die sich automatisch verriegeln lassen, ohne dass man vorher einen Schlüssel suchen muss. Die Herausforderung ist, dass die Täter sich in aller Regel sehr gut auf ihre Taten vorbereiten. Zum Beispiel der Täter von Graz soll sich orientiert haben am Massaker 1999 an der Columbine High School in den USA, soll das zum Vorbild genommen haben. Und deshalb Schulen, Universitäten oder so Bildungseinrichtungen machen ihre Konzepte ungern publik, damit sie eben nicht transparent sind und das Täter ist so schwer, wie nur irgendwie möglich haben. Pater Karl, da möchte ich nur eine Sache anfügen. Vielleicht auch dieses Thema hier. Wie wird man sich denn verhalten beim Amoklauf? Das stand auch in dieser Zeitung drin. Das möchte ich mal kurz bringen, ganz, ganz kurz. Das erste ist immer die Polizei anrufen und verständigen. Das zweite ist, Impuls zu fliehen ist nicht immer die beste Wahl, weil man da in der Gefahr wäre, eventuell dem Täter zu begegnen. Also oft ist es besser, sich zu verschanzen, zu barrikadieren, in so einem Klassenzimmer von innen alles vor die Tür stellen, alles, was man hat, damit die Türklinke nicht nach unten gedrückt werden kann und die Tür nicht geöffnet werden kann, und sich dann ruhig verhalten. Und dann heißt es dort auch, den Täter unter keinen Umständen ansprechen. Da gibt es zwei Sätze, die ich gerne vorlesen möchte. Viele Lehrpersonen glauben an das Gute im Menschen und denken, man könnte den Täter vielleicht umstimmen. Aber das ist lebensgefährlich. Amoktäter sind fest entschlossen und lassen nicht mehr mit sich reden.
Ja, also das sind sicher Tipps. Das wird jetzt, ja, verstehst du, das ist in zwei Wochen, ist das Thema völlig weg, ja. Und dass man da jetzt eben dann in der Schule denkt, wie verschanze ich mich richtig und so weiter, das funktioniert einfach nicht. Also es ist gut, dass solche Sachen jetzt geschrieben werden. Was viel wichtiger ist, das ist ein allgemeines Phänomen, zu Tätern werden immer Menschen, die sich als Opfer fühlen. Also dieses sich als Opfer fühlen, ich bin benachteiligt und ich komme zu kurz und alle sind gegen mich, das ist das meiste, was dahinter steckt. Ja. Und das gilt auch weltgeschichtlich. Hitler hat sich als Opfer des Weltjudentums gefühlt und deshalb den Holocaust inszeniert. Und das kann man in allem fortsetzen. Und wenn man merkt, dass Menschen sich dauernd eben jetzt als Opfer fühlen und ich bin benachteiligt und so weiter und so fort, ja, das ist ja heute der Hauptsport geworden, weil wir eben auch, entschuldigen, weil wir auch den Glauben daran verloren haben, die Grundessenz des Christentums ist, ich bin von Gott geliebt. Ob ich klein bin, ob ich groß bin, ob ich Mann bin, ob ich Frau bin, ob ich gescheit bin, ob ich nicht so gescheit bin. Gott liebt mich, Kreuz, mit einer radikalen Liebe. Ich bin nie Opfer, ja, sondern ich bin immer geliebt, egal wie ich bin. Das ist eine anthropologische oder anthropsychologische Grundbotschaft des Christentums, die wir haben. Und dieses sich dauerndes Opfer fühlen, also Mobbing steht da dahinter und so weiter, das legitimiert die Leute dann auch, brutal eben jetzt gegen die Leute vorzugehen, die sie als ihre Täter, ihre Bedränger und so weiter empfinden. Da müsste man viel eher ansetzen, dass man diese Opfermentalität aus unserer Gesellschaft rausbringt, die auch zu politischen Spannungen derzeit führt. Alle, die anderen sind schuld, ich bin benachteiligt und die und so weiter und so fort. Das müssten wir ganz stark rausbringen. Aber solche Maßnahmen in der Schule und so weiter, das sollen sie treffen. Nur es ist, die müssen jetzt alle irgendwas schreiben, aber die Realität schaut ganz anders aus. Das ist in zwei Wochen oder in Kürze schon, ist es weg aus der Öffentlichkeit, wird durch andere Sachen abgelöst. Die armen Eltern, Verwandten und so weiter werden mit ihrem Schmerz noch jahrelang dastehen. Ja, werden ihr ganzes Leben eben diese Belastung tragen müssen. Für die sollten wir beten und auch für die jungen Leute und die Menschen, die hier wirklich zu Opfern geworden sind, eines Täters, der sich selbst als Opfer der Gesellschaft, des Mobbing oder sonst was gefühlt hat. Und wir müssen weg, wir müssen das klarer durchschauen. Sich als Opfer fühlen ist eine ganz, ganz große Gefahr, weil sie dann eben dazu führen kann, dass man eben sich legitimiert fühlt, berechtigt fühlt, anderen Gewalt anzutun.
Am Ende dieser Sendung, Pater Karl, bevor ich dich dann um ein Gebet und den Segen bitte, noch ein Hinweis, unabhängig von dieser Tat hier in Graz, wenn Sie selber Suizidgedanken haben, eine Stelle, wo Sie sich hinwenden können und Hilfe bekommen, ist die Telefonseelsorge. In Deutschland ist es die Nummer 0800 111 0111. In Österreich ist es die 142, in der Schweiz die 143. Holen Sie sich Hilfe, Pater Karl. Und jetzt ein Gebet und den Segen.
Und überhaupt, wenn Sie Belastungen haben, bitte reden Sie mit jemand Ihr vertrauensoffen darüber. Wirklich ganz wichtig. Beten wir für die Verstorbenen, beten wir für die Eltern, beten wir für alle Menschen, die unter dieser unfassbaren Tat leiden. Beten wir für alle Opfer von Terror und Gewalt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Möge der liebe Gott Sie und Ihr Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden auf der ganzen Welt.